Wir kommen damit zur Lesung heute aus Jesaja 1, die Verse 21 bis 31. Wir kommen im Predigtext der Kapitel 17 Offenbarung zu Hure Babel und da schon zu diesem Stichwort Jesaja 1, 21 folgende. Hier allerdings nicht von Babel, sondern von Jerusalem die Rede. Wie ist die treue Stadt zu Hure geworden? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Dein Silber ist zu Schlacken geworden, dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebsgesellen, sie alle lieben Bestechung und jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht recht und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen, der Mächtige Israels, wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Wir sehen da ganz wichtig, wie persönlich Gott es nimmt, wenn die als Herrschende eingesetzt sind, Autorität haben, sich gegen seine Ordnungen wenden und gegen den Schwachen und das Recht beugen. Dann sieht er sie als ganz persönliche Feinde und Widersacher. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren, und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Das ist jetzt der Blick in die Zukunft. Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander. Und die den Herrn verlassen, kommen um, denn sie werden zu Schanden wegen der Terebinden, an denen ihr Lust hattet. Und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt ist, und wie ein Garten, der ohne Wasser ist. Und der Starke wird zum Werg und sein Tun zum Funken. Für die nicht wissen, was Werg ist, das ist ein feines Geflechten, feine Fasern, die man zum Beispiel zum Abdichten von Rohren und Leitungen früher verwendet hat. Also was Weiches, Biegsames. Der Starke wird zum Werk und sein Tun zum Funken und beide werden miteinander brennen, sodass niemand löschen kann. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, für diesen Tag, wir danken dir, dass wir in deiner Gegenwart aus dem Trubel des Alltags, aus dem Stress, auch aus mancherlei Not und Sorgen, in die viele in diesen Tagen hineingeraten, in dir und vor dir zur Ruhe kommen dürfen. Dass dieser Tag, der Sonntag, der erste Tag der Woche, der Gottesdienst dazu dienen, dass unser Herz wieder mit Frieden, mit Freude erfüllt wird, aus der Gegenwart mit dir, dass wir wissen, du bist unter uns. Uns wird ein Blick auf dich, auf das Wesentliche richten, weg vom Treiben des Alltags und vom Getriebensein im Alltag, dass wir im Hören auf dein Wort, im Ruhen in dir wieder Kraft schenken dürfen für die neue Woche. Dafür loben und preisen wir dich und dass du dein Wort mit Vollmacht an uns allen segnest. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Und wir kommen damit zur Offenbarung 17. Ihr seht Teil 1. Wir machen heute einen ersten Durchgang und werden, so Gott will, und wir leben am nächsten Sonntag Teil 2, dann etwas tiefer in die Bedeutung noch hinein. Heute erstmal vor allem Wahrnehmung, Beobachtung. Ich lese zum Einstieg die Verse 1 bis 6. Offenbarung 17, Abvers 1. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, nämlich dem Apostel Johannes: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt und mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Soweit fürs Erste. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir kommen heute, ab heute zu den Kapiteln 17 und 18, die werden uns einige Sonntage aufhalten. Beide Kapitel 17 und 18 gehören ganz eng zusammen, beide handeln von Babylon. Zunächst wird uns in Kapitel 17 Babylon als Hure vorgestellt. In den Versen 16 und 17 wird ganz kurz und knapp das Gericht über sie geschildert. Anschließend Offenbarung 18, die Klage der Könige und Kaufleute der Erde über den Fall Babylons. Eingeschoben in diese Klage, ich sage jetzt mal der Erdlinge, der irdischen, in Offenbarung 18, Vers 20, ist dann die Freude der Himmlischen ein interessanter Gegensatz. Diejenigen, die ganz irdisch gesinnt sind, sich mit der Hure eingelassen haben, die klagen in den höchsten Tönen. Diejenigen, die zum Herrn gehören, bei denen bricht Jubel aus, Offenbarung 18, 20, über das Gericht über Babel. Insgesamt begegnen wir Babylon in 2 verschiedenen Wesensarten, die auch manche durcheinander bringen, darf man sich nicht irritieren lassen. Zunächst Kapitel 17 als Hure, hatte ich schon gesagt. Das hat mir in der Vorstellung und beim Verständnis soweit nie Probleme bereitet. Und vom Abfall des Gottesvolks redet die Bibel ja reichlich. Aber wir begegnen schon in Kapitel 17, werden wir heute schon sehen, bei der Beschreibung dieser Hure Aussagen, die nicht ohne weiteres so geschwind mit dem abgefallenen Gottesvolk in Einklang zu kriegen sind. Da habe ich schon über viele Jahre hart gerätselt. Zumindest vordergründig da. Und noch mehr Irritationen kommen dazu im Laufe von Kapitel 18, wenn wir Babel als unvorstellbar reiche Stadt sehen, als Zentrum des Welthandels und des Geldes. Welches abgefallene Gottesvolk soll eine solche Macht und solchen Reichtum haben? Bevor wir versuchen zu deuten, wer hier als Babylon bezeichnet wird, wollen wir heute sehr sorgfältig hinschauen, was uns Gottes Wort direkt über Babylon sagt. Wir dürfen dabei dann auch nicht vorschnell ins Spekulieren kommen, vor allem nicht auf der Grundlage weniger Verse. Zum Beispiel so ein Sprungbrett sind dann die 7 Berge. Dann sind viele Ausleger sofort bei Rom, der Stadt, auf den 7 Hügeln. Und das wird dann zum leitenden Motiv der ganzen weiteren Auslegung. Wir müssen vielmehr die Gesamtheit der Aussagen zusammenfassen, genau hinschauen und auch etwas tiefer denken. Also auch eine kleine geistliche Denksportaufgabe bis zum nächsten Sonntag, nachzudenken, wer wird das dann wohl sein? Was passt denn in der Gesamtheit? Extrem tröstlich ist gleich zu Beginn in Vers 2, Kapitel 17, die Feststellung, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Bevor sie näher beschrieben wird, wird schon festgestellt, sie geht dem Gericht entgegen. Es geht diesem unvorstellbar und unsagbar bösen und satanischen Wesen Babylon jetzt an den Kragen. Gottes Gericht kommt über sie. Das wird schon sofort am Anfang festgehalten. Die Offenbarung ist ja vor allem Trostbuch. Bei allen Gräueln, bei allem Furchtbaren, sie ist vor allem Trostbuch. So auch an dieser Stelle. Dann folgt auch schon gleich die erste Beschreibung, die an den vielen Wassern sitzt. Vers 1. Diese Beschreibung von Babylon wird in Vers 15 gedeutet. Da macht es uns Gottes Wort ganz einfach. Einer der sieben Engel mit den Schalen erklärt dem Johannes, die Wasser, die du gesehen hast, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also eine umfassende Beschreibung, die kennen wir aus der Offenbarung auch sonst an verschiedenen anderen Stellen, Offenbarung 5,9, 6,9, 14,6. Auffällig ist allerdings, da habe ich gestutzt und deshalb habe ich es auch gegenübergestellt, ihr seht es, normalerweise ist diese Aufzählung so formuliert, wie wir es etwa Offenbarung 5,9 kennen. Du hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Jetzt sind hier in Offenbarung 17, Vers 15 bei den Wassern, an denen die Hure sitzt, auch die Völker und Sprachen und Nationen genannt, aber anstelle der Stämme interessanterweise die Scharen, die unorganisierten Massen eigentlich im Griechischen. Ochleu, das ist so die wilde Masse, die tobende im Zweifelsfall. Ich habe mich gefragt, warum weicht Gottes Wort in dieser eigentlich so feststehenden Formulierung und Aufzählung an dieser Stelle ab? Ich habe nachgeschlagen, der Begriff Stämme, die Phyläe, kommen sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament so gut wie nur im Blick auf Israel vor, auf die 12 Stämme Israels. Im Neuen Testament, soweit ich es überschlagen habe, vermutlich ausschließlich. Die fehlen jetzt hier bei dieser Aufzählung in Offenbarung 17, 15 und sind ersetzt durch die unorganisierte Masse. Ist also eine ganz andere Größe. Genau genommen fehlt Israel, fehlen die 12 Stämme, wenn ich es richtig sehe, bei dieser Aufzählung. Schon schweren die Stämme und nicht die Massen genannt. Frage, lassen sich aus dieser Tatsache, dass hier statt Stämme Scharen steht, Rückschlüsse ziehen, wer die Hure Babylon sein kann und wer eben nicht? Dem werden wir, so Gott will und wir leben, am kommenden Sonntag weiter nachdenken. Als ihr seht, bleibt spannend. Sind Kapitel, die fordern uns vom Hirnschmalz und Leitung des Heiligen Geistes einiges dann ab. Diese Hure, die da sitzt auf dem Tier, an vielen Wassern mit Genitiv, kommt in der Offenbarung vor allem vor im Blick auf den, der auf dem Thron sitzt. Ich habe da auch mal genauer nachgeguckt. Ist nicht ganz üblich, dieses Verb und die Präposition mit Genitiv dann. Vor allem im Blick auf den, der auf dem Thron sitzt und bezüglich der vier apokalyptischen Reiter, die auf ihren Pferden sitzen. Und da sehen wir, wo es sonst vorkommt, diese Formulierung meint nicht einfach nur ein einfaches Sitzen, sich aufhalten irgendwo, so wie man x-beliebig auf dem Stuhl sitzt oder genauso gut auf dem anderen sitzen könnte, sondern hat schon die starke Bedeutung gerade in der Offenbarung von Thronen, von Lenkern, von Herrschen. Und genauso bestätigt es dann Vers 18, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Königsherrschaft ausübt über die Könige der Erde. Auch interessant und wichtig, die Könige der Erde sind also nur Scheinmächtige, genau genommen Strohmänner. Hinter ihnen bzw. über ihnen steht und thront diese Hure Babylon, welche die tatsächliche Macht ausübt, herrscht über die Könige der Erde. Das ist überraschend und das ist auch einer der Punkte, die mich an dieser Hure immer wieder mit großen Rätseln und Fragen erfüllt haben, über Jahre und Jahrzehnte. Wie kann die Hure eine solche Macht haben über die Mächtigen der Erde? Welche religiöse Größe kann damit wirklich gemeint sein? Ich habe da jetzt eine Auflistung von den Eigenschaften von dem, was uns jetzt Kapitel 17 über diese Hure sagt. Ich hoffe, ihr könnt es vom Platz aus einigermaßen lesen. Sie sitzt auf den vielen Wassern, die uns als die Völker, Sprachen, Nationen genannt sind. Wir werden im Weiteren sehen, dass wir zwischen den Königen der Erde einerseits und den 10 Hörnern andererseits unterscheiden müssen. Ist mir auch erst diesmal aufgefallen in der Vorbereitung. Könige sind nicht gleich Könige. Der Zusammenhang zeigt, dass die Hure eine Zeit lang, vermutlich lange Zeit, Macht hat. Längere Zeit über die Könige der Erde, eine wohl sehr kurze Zeit nur über die in den zehn Hörnern repräsentierten Mächtigen. Denn die bekommen nach Vers 12 dann nur für eine Stunde Macht zusammen mit dem Tier. Wer kann also diese Größe sein, die eine solche weltweite Macht über lange Zeit ausübt? Der zweite Punkt, die Hure Babylon herrscht weltweit über die Könige der Erde. Die Beschreibung zeigt, dass sich diese heimliche Königsherrschaft der Hure mehr oder weniger über die ganze Erde erstreckt. Sie ist nicht lokal oder regional begrenzt. Wichtige Handschriften haben schon in Vers 1 den bestimmten Artikel, wie auch Schlachter 2000 wiedergibt, die an den vielen Wassern sitzt. Das macht einen Unterschied. Wenn vor dem griechischen Wort für viele der bestimmte Artikel steht, dann rückt dieser Begriff viele ganz stark in die Nähe zu alle. Die vielen. Die Hure mischt also überall, weltweit mit, hat in allem ihre Finger drin. Und so bestätigt es dann auch Vers 2, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Sie haben sich mit ihr eingelassen. Auch hier haben wir wieder den bestimmten Artikel, nicht ein paar Könige, sondern die Könige der Erde. Also mehr oder weniger alle, zumindest repräsentative Mehrheit. Die Mächtigen und Herrschenden weltweit liegen auf welche Weise auch immer mit dieser Hure Babylon im Bett. Ich habe mich gefragt, inwieweit haben sie denn Unzucht getrieben? Im geistlichen übertragenen Sinne, von dem hier logischerweise die Rede ist, hat der Begriff Unzucht eine sehr breite Bedeutung. Im engeren Sinne auch geistlich meint er natürlich den Abfall des Gottesvolkes, des Nachlaufen fremden Göttern gegenüber und Gott die Ehre und Anerkennung zu rauben. Also zunächst mal ist Unzucht alles, was von Gott wegführt und ihm die Ehre raubt. Wir haben aber auch gesehen in Jesaja 1 in der Lesung, wo Gott von der Hure Jerusalem spricht und von der Rechtsbeugung, vom Unterdrücken der Armen, der Witwen und Waisen und so weiter. Da sehen wir, auch das ist Hurerei vor Gott, wenn die Mächtigen der Erde, die Könige der Erde, ihre Herrschaft, die ihnen anvertraut ist, nicht mehr in der Verantwortung vor Gott und zum Wohl der ihnen anvertrauten Menschen und Völker ausüben, sondern sich von der Hure missbrauchen lassen, die Völker von den Ordnungen und der Anbetung Gottes wegzuführen, sie auszubeuten, den Reichtum der Völker in die eigenen Taschen umzulenken, die Taschen der Hure, die dadurch unermesslich reich geworden ist. Und dann nehmen sie ihren Auftrag nicht mehr so wahr, wie er in Römer 13 beschrieben ist, dass sie das Recht schützen und den Übeltäter bestrafen, sondern missbrauchen die ihnen anvertraute Macht und beugen und brechen das Recht. Auch das gehört in die Unzucht vor Gott. Das ist Missbrauch, eine Auflehnung gegen Gott, Missbrauch der von ihm verliehenen Macht. All das und möglicherweise noch viel mehr dürfte hier mit der Formulierung, die Unzucht getrieben haben, gemeint sein. Unzucht, wie gesagt, alles, was Gott die Ehre und Anbetung raubt, was irgendeine Form von Auflehnung, Empörung gegen Gott und seine Rechtsordnungen bedeutet. Und wir sehen gerade auch in diesen Tagen, ist natürlich ein roter Faden des Bösen schlechthin durch die ganzen Jahrtausende, aber in unserer Zeit erleben wir in noch nie dagewesener Art und Weise, wie die Ordnungen Gottes, auch die ganz natürlichen Ordnungen von Mann und Frau und so weiter, komplett zerstört und ausradiert werden. Und das gilt nicht nur für die Herrschenden, für die Könige der Erde. Wir sehen, wie diese Verderbnis, der Fisch stinkt immer vom Kopf, der fängt natürlich bei den Königen, bei den Oberen an, aber dann erfasst er schlussendlich eben die ganze Masse. Eben auch die, von denen wir in der Offenbarung schon mehrfach gehört haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Wir hatten ja schon mehrfach festgestellt, diese Formulierung, die Erde bewohnen, beschreibt durchgängig diejenigen, die nicht zum Herrn gehören. Wir haben hier eine Parallele zur Offenbarung 14,8 mit dieser Feststellung der Unzucht, wo der Fall Babels ja auch schon ganz kurz vorhergeschaut wird. Gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Ich erwähne es einfach nochmal, diesen Vers 14,8, weil wir nochmal bestätigt bekommen, dass wirklich mehr oder weniger alle Völker weltweit davon betroffen sind, von dieser Herrschaft der Hure Babylon. Und das bestätigt auch nochmal, dass Hure und Stadt eins sind, denn auch von der Stadt Babel wird in Offenbarung 18,3 gesagt, vom Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Wir fassen diesen Punkt zusammen, vom Glutwein ihrer Unzucht sind also nicht nur die Herrschenden, die Könige der Erde, sondern alle, welche die Erde bewohnen, die nicht zu Gott gehören, trunken geworden. Alle sind im Rausch der Empörung gegen den Allmächtigen abgedriftet und gerichtsreif geworden. Und wir sehen es auch seit Jahren, dass es nicht nur gewisse Influencer, wie man diese Leute heute nennt, in Politik, Medien und Kirchen sind, die Menschen von Gott weglenken und auf falsche Wege bringen wollen. Wir sehen gerade in den vergangenen letzten Jahren bis in die Gegenwart, wie der Abfall von Gott und das Mitmachen am Bösen längst weite Teile auch der Menschheit, der verschiedenen Völker erfasst hat. Es wäre ja relativ harmlos, wenn da nur an der Spitze der Völker welche wären, die Macht missbrauchen, aber die Masse der Menschen sagt, wir machen nicht mit, dann wäre das Böse relativ schnell erledigt oder hätte nur eine sehr begrenzte Wirkungsmöglichkeit. Das Schlimme ist, dass die Massen sich davon haben anstecken und verleiten lassen und machen mit. Würden nicht so viele mitmachen, hätte sich das unsagbar Böse weitgehend erledigt, auch in den Ereignissen der letzten Jahre. Nach diesem Hinweis wechselt das Bild in Vers 3 und er, nämlich der schon genannte Schalenengel, brachte mich im Geist in die Wüste. Das ist einer der nächsten Punkte. Wir hatten gesehen, zieht die Mächtigen und Bewohner der Erde von Gott und seinen Ordnungen weg und sie wohnt in der Wüste. Auch das bringt manches durcheinander im Moment. Auch manche Ausleger, die von Satan verfolgte Frau in Offenbarung 12 wird auch in die Wüste geführt. Das ist zunächst mal überraschend, um dort vor den Angriffen Satans bewahrt zu werden. Jetzt sehen wir auch ihre Nachäfferin und Gegenspielerin, die Hure, in der Wüste. Das heißt nicht, dass diese beiden Frauen die gleichen wären, die da in der Wüste sind. Denn die eine gehört zu Gott und die andere zu Satan. Und die wird hier nicht vor Satan beschützt, sondern macht gemeinsame Sache mit ihm. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das, dass die beiden da in der Wüste sind? Meine vorläufige Interpretation der Wüste heißt, die Hure Babylon macht mit Satan zusammen die ihr anvertraute Welt oder die sie usurpiert hat im Grunde genommen. Sie ist ja ihr nicht anvertraut, sie hat sie ja durch Abfall übernommen und die Macht. Und so macht sie die Welt zur Wüste, durch Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen, durch Wegführen von Gott. Wüste, die Einöde, ist der Ort der Not, an dem die Mächte des Bösen ihr Unwesen treiben, wo den Menschen kaum Luft zum Atmen und zum Leben bleibt. Aber, und das ist dann die Botschaft von Offenbarung 12, auch an diesem feindlichen Ort bewahrt der Herr die Seinen und knüpft er damit dann auch an den Auszug Ägyptens aus des Volkes Israel aus Ägypten, Durchzug durch die Wüste, wo eben dieser lebensfeindliche Ort durch die fortlaufenden Wunder Gottes zum Ort des Segens wird. Hier sehen wir in der Wüste die Hure, aufs Engste verbunden mit der satanischen Macht, die das Tier repräsentiert Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Tiere hatte. Habe heute Morgen noch geguckt, scharlachrot kommt in der Bibel nicht sehr häufig vor, soweit ich sehe. Einerseits Symbol für Pracht und Reichtum und allerdings auch für Sünde und Verderben. Also dieses Scharlachrot symbolisiert beides, Pracht und Reichtum, beeindruckend schön, aber auch verdorben und verkommen. Dieses Tier ist absolut eindeutig das aus dem Meer, Offenbarung 13,1. Der zweite Punkt, den wir hier sehen, der mich jahrelang in Verwunderung brachte, Vers 4. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach, da sehen wir es wieder als Zeichen des Reichtums, der Pracht, das Scharlach, übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und Unreinheit der Unzucht. Wir hatten ihre Macht schon gesehen, ihre Weltweite. Jetzt kommt noch ein unvorstellbarer Reichtum dieser Hure Babylon dazu. Der wird nochmal aufgegriffen, Offenbarung 18, etwa Vers 3. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Wir müssen es ganz wörtlich auf uns wirken lassen. Der Reichtum ist nicht von den Kaufleuten zur Frau geflossen, sondern umgekehrt. Die Frau ist so unvorstellbar reich geworden, dass ihr Reichtum jetzt zu den Kaufleuten fließt, die immer noch unvorstellbar reich wird, ist aber auch die Kaufleute, die mit ihr Handel treiben, reich werden und üppig und in Luxus leben. Wir sehen, als Handelsmacht ist die Hure Babylon ebenso beherrschend wie als heimliche Regierungsmacht. Offenbarung 18, Vers 11, klagen deshalb auch die Kaufleute der Erde über den Untergang Babels, müssen wir wieder wörtlich auf uns wirken lassen, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Da bekommen wir eine Vorstellung davon, wie zentral diese Hure Babel für den gesamten Welthandel ist. Mit ihrem Untergang bricht der komplette Welthandel mehr oder weniger zusammen. Die Verkäufer sind, so sagt es auch Vers 15 dort nochmal, von ihr reich geworden. Es kann also eigentlich nur heißen, mit dem unvorstellbaren Reichtum, den die Hure Babel über Generationen aus den Völkern der Erde herausgepresst und herausgesogen hat, beherrscht sie den Welthandel und tritt mit diesem Geld zugleich als größter Einkäufer auf. Zu ihrem unvorstellbaren Reichtum kommt nochmals, die wird dann Vers 4 nochmal erwähnt, ihre unvorstellbare geistliche und moralische Verkommenheit. Zum Begriff Unzucht kommt noch das Stichwort Gräuel. Ist in der Bibel alles, was gegen die Ehre Gottes gerichtet ist? Vorwiegend denken wir bei diesem Stichwort an den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Hier an dieser Stelle dürfte auch das Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu hinzuzurechnen sein, von dem diese Hure berauscht ist. Sie hat also massenhaft echte, wahre Jesus-Nachfolger auf dem Gewissen. Vers 5 unterstreicht das Ausmaß dieser Hurerei und Gräueltaten und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, das ist jetzt ihre Wesensart, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und Gräuel der Erde. So wie Satan der Vater der Lüge ist, so ist dieses Babylon die Mutter der Hurerei und der Gräuel. Also des Götzendienstes, des Abfalls von Gott, des Machtmissbrauchs, der Menschenverachtung, der Verwüstung. Das Wesen Babels ist also ein Geheimnis, ein Mysterium. Das ist in der Bibel etwas, das nur Eingeweihten bekannt ist oder eben denen, denen es der Herr offenbart hat. Etwas zutiefst Verborgenes und Rätselhaftes. Und deshalb lesen wir auch in Vers 6, dass sich der Johannes verwundert. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Ich glaube, es wird vom Johannes nur an dieser einen Stelle so genannt. In der Offenbarung, obwohl er viele unglaubliche, unbeschreibliche Dinge sieht, an dieser Stelle ist er blass vor Erstaunen. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Er kann es offenbar überhaupt nicht fassen, dass diese Größe, diese Frau sich so am Blut der Zeugen Jesu berauscht hat. Gerade sie. Der Engel greift diese Verwunderung des Johannes auf. Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Wobei wir feststellen werden, dass auch nach der Erklärung des Engels das Geheimnis des Tieres und vor allem der Frau nur andeutungsweise gelüftet ist. Die 7 Köpfe des Tieres sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Vers 9, ich hatte schon gesagt, die 7 Berge sind kaum wörtlich zu nehmen. Das Ganze ist ja ein Bild. Berge werden aufgrund ihrer topografisch herausragenden Gestalt ja auch bei uns häufig Köpfe genannt. Es gibt jede Menge Berge, die in ihrer Bezeichnung den Zusatz Kopf haben. Wir waren kürzlich im Vorarlberg auf dem Didamskopf zum Beispiel. Köpfe sind also Erhebungen und Herrschende der Weltreiche. Auf ihnen, über ihnen sitzt und thront diese hurerische Frau. Vers 10 sagt uns, dass diese 7 Weltreiche nicht zeitgleich ihre Macht haben, sondern aufeinander folgen. 5 sind gefallen, der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Auch eine schwierige Punkt der Auslegung, da ist nämlich die spannende Frage, ist die Gegenwart dieser Verse, einer ist da, 5 sind gegangen, die Zeit des Johannes, also circa 95 nach Christus, oder ist es die Zeit, in die Johannes in der Vision hineinversetzt wird, also die Zeit des Endes? Meist wird die erste Version angenommen, die Reiche werden historisch auf frühere Reiche gedeutet, begegnen wir aber dem nächsten Problem, denn die Bibel und der Prophet Daniel, mit dem die Offenbarung im engen Zusammenhang steht, kennt üblicherweise nur 4 oder 5 Reiche, die erwähnenswert wären. Angefangen vom ersten, dem goldenen Haupt, Reich der Babylonier unter Nebukadnezar, Reich der Meder und Perser, dann das der Griechen, dann der Römer. Und wenn wir die 10-10 am Standbild Ton und Eisen gemischt noch als 5. nehmen, dann haben wir aber 5 und kommen nicht auf 7. Viele Ausleger behelfen sich damit, dass sie vor dem Babylonischen noch das Assyrische und als allererstes das Ägyptische zählen. Nur soweit ich sehe, gibt es dafür eigentlich in der biblischen Prophetie keinen Anhaltspunkt. Das ist dann Spekulation, das ist eine Schlussfolgerung, eine Konstruktion, um auf die Zahl 7 zu kommen. Und die Hure Babylon musste dann im Grunde schon über all diese Reiche, auch über Ägypten im Hintergrund geherrscht haben, denn die sitzt über allen Reichen. Noch komplizierter wird die Sache durch den Hinweis im nächsten Vers, 11, dass das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Also auf die 7 tritt dann noch ein 8. auf. Einer von den 7 und läuft ins Verderben. Erfreulich, der Schlussbemerk, es läuft ins Verderben. Wie bei der Hure ist das unrühmliche Ende dieser Kreatur schon von vornherein klar. Aber auf das 7. folgt nun ein 8. das eins von den vorausgegangenen 7 Reichen ist. Meist wird das 8. als Wiederbelebung des 7. verstanden. Wenn man genau hinguckt, ist aber noch nicht mal das gesagt. Auch das ist nur Schlussfolgerung. Rein vom biblischen Wortlaut könnte es ein x-beliebiges der vorausgehenden 7 sein. Ich vermute zwar auch erstmal, dass es das 7. ist, aber wie gesagt, ist auch nur eine Auslegung. Auch der 7. muss für eine kurze Zeit bleiben, hat eine kurze Dauer, noch ausgeprägter gilt das beim 8. Vers 12, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Heilsgeschichtlich scheint also die Macht des Tieres, das zugleich das 8. Reich vertritt, nur eine Stunde zu dauern. Symbolisch eine Stunde, kurze Zeit. Wäre nach den übrigen Angaben der Offenbarung wohl die 3,5 Jahre, 42 Monate oder 1260 Tage, historisch betrachtet tatsächlich nur eine Stunde, ein winziger Zeitabschnitt. Selbst das 1000-jährige Reich, das unsere Heimat vor Jahrzehnten heimgesucht hat, hat länger gedauert. Neben diesen 7 Köpfen die 7, 8 aufeinanderfolgende Reiche darstellen, hat das Tier dann noch 10 Hörner. Der aus Württemberg stammende Basler Theologieprofessor Karl August Auberlen, 19. Jahrhundert Mitte, geht davon aus, dass die 10 Hörner mit den 10 Kronen auf dem 7. Kopf sitzen und zeitgleich die letzte Weltmacht repräsentieren, hat was für sich. Kann aber auch sein, dass wir uns die 10 Hörner völlig losgelöst von diesen Weltreichen und Königen denken müssen, als eine völlig neue Herrschensform in Einheit mit dem 8., das kommt. Jetzt schaue ich auf die Uhr und sehe, dass ich einen Teil auslasse für heute, den nehmen wir nächsten Sonntag nach, weil das geht doch schon auf 11 Uhr zu, machen für heute eine Zäsur und nehmen die Frage mit nach Hause, für welche Größe könnten all diese Beschreibungen zutreffen? Ich erwähne es nochmal, sitzt auf den vielen Wassern, die praktisch die weltweiten Völker Nationen bedeuten, herrscht über die Könige der Erde, zieht die Könige und Bewohner der Erde von Gott weg, wohnt in der Wüste, unvorstellbar reich, berauscht vom Blut der Heiligen und Zeugen Jesu. Ein Tipp fürs Nachdenken zu Hause, ich denke, ein Fehler, der landläufig gemacht wird, man denkt zu neutestamentlich. Die Offenbarung aber knüpft ganz stark ins Alte Testament an, an seine Grundlagen, an seine Verheißungen, an seine noch ausstehenden Erfüllungen. Denkt also nicht zu neutestamentlich, sondern gesamtbiblisch beim Nachdenken. Und wer kann gesamtbiblisch die Hure eigentlich nur sein? Nächsten Sonntag werden wir uns, so Gott will und wir leben und die Entrückung noch nicht stattgefunden haben sollte, mit dieser Frage näher befassen. Für heute nehmen wir mehrere große Trostworte mit heim. Die Mächte der Finsternis, die derzeit in unsagbarem Ausmaß wüten, nicht nur in unserem Volk und Vaterland, nicht nur in unserem geschätzten Staat, sondern mehr oder weniger weltweit, diese Mächte der Finsternis gehen ihrem gerechten Gericht entgegen. Und da beißt keine Maus einen Faden ab. Genau damit beginnt unser Kapitel schon in Vers 1, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Das Gericht über diese abscheuliche Macht des menschenverachtenden und gotteslästerlichen Bösen steht schon seit mehr als 2000 Jahren fest. Und es wird kommen. Und keine Macht der Welt, kein noch so brutaler Rechtsbruch wird das aufhalten und verhindern können. Sie mögen das Recht Gottes und seine Ordnungen mit Füßen treten, so viel sie wollen. Sein Gericht wird über sie kommen. Dazu gehört der zweite gigantische Trost. Das Tier, das du gesehen hast, wird ins Verderben laufen. Wie tröstlich. Und es läuft ins Verderben. Vers 11. Dieses Tier, so großmächtig es tut, das die weltweite Menschheit in nie dagewesener Weise tyrannisiert, versklavt, ausbeutet, verwüstet, wird selbst vernichtet. Und zwar nach nur sehr kurzer Zeit. Das steht schon fest und ist in Stein gemeißelt, bevor es auch nur den ersten seiner bösen Zucker macht. Und der dritte große Trost, wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Das griechische Wort heißt wirklich wenig, gering, klein. Es ist ihm von vorne weg von Gott nur eine ganz kleine, geringe, kurze Zeit gesetzt. Muss, es ist ein göttliches Muss, das typische DI, das immer dann auftritt, wenn etwas von Gott gesetzt und vorgeschrieben ist. Es muss für eine kurze Zeit bleiben. Das muss sein, gehört in den Heilsplan Gottes hinein mit dieser Welt und Menschheit, aber nur kurz. Und das gilt auch für die 10 Usurpatoren. Auch diese haben nur eine Stunde zusammen mit dem Tier. Uns mag diese Stunde sehr lang vorkommen. Wir stöhnen schon unter dem Wahnsinn und dem unsagbar Bösen der vergangenen 2,5 Jahre. Wir mögen uns gar nicht ausmalen, was es für Not und Elend mit sich bringt, wenn der Sanktionswahnsinn noch weitergeht. Die Gasrechnungen für immer mehr Menschen unbezahlbar werden, noch mehr Existenzen vernichtet und massenhaft in einem der reichsten Länder der Erde in Armut getrieben werden. Aber heute Morgen nur ganz kurz im Internet gesehen, auf die Online-Nachrichten, hat wohl irgendein Banken-Sparkassen-Boss geäußert, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland in Zukunft nichts mehr wird sparen können. Viele werden froh sein, wenn sie überleben werden, ihren Verpflichtungen nachkommen können. Man muss sich das vorstellen, Deutschland, ich glaube immer noch, die viertstärkste Industrienation der Welt, eines der reichsten Länder der Erde. Und es wird von seiner Regierung zerstört, verwüstet, unser Staat und die Menschen, die in ihm leben, zugrunde gerichtet. Und das nicht von ungefähr, nicht weil irgendwelche anderen Bösen schuld wären, sondern weil sie es mit ihrer eigenen Politik genauso raufzwingen, genauso. Vom sonstigen Druck und menschenverachtenden Terror ganz zu schweigen. Kommt uns lange vor, so eine Zeit. Aber auch wenn sie uns lange und viel zu lange vorkommt und wir beten täglich, dass sie schnell vorbeigeht. Was Johannes gezeigt wurde, das sagt uns, das Ende ist in Sicht. Für uns vielleicht noch nicht. Aber der Allmächtige hat dieses Ende des Bösen längst fest im Visier. Was für ein Trost. Nur eine kleine Zeit noch. Liebe Geschwister, lasst uns durchhalten im Vertrauen auf den himmlischen Vater. Wir werden uns in seiner Kraft dem Bösen nicht beugen. Wir werden nicht verzagen. Im Vertrauen auf ihn. Wir können es nicht machen, aber im Vertrauen auf ihn werden wir nicht verzagen. Wir werden dem Bösen gegenüber auch für die Treuen in den Riss treten, die es in unserem Volk und Vaterland noch gibt, und die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen. Und solange ein Heiliger noch auf der Erde lebt, hat das Böse nicht umfassend gesiegt. Solange ein Heiliger noch auf der Erde lebt, hat das Böse nicht umfassend gesiegt. Beten wir weiter, dass der Herr uns Kraft, Mut, Zuversicht und Hoffnung erhält, in Vollmacht und Segen seinem großen Tag entgegenzugehen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir kommen in deinem Wort, in der Offenbarung von einem schwierigen und noch schwierigeren Kapitel zum nächsten, brauchen deine Weisheit, dass du uns führst und leitest, und werden vieles doch erst erkennen können, wenn es soweit ist. Viele leiden heute schon und zunehmend unter diesem unsagbar Bösen, werden immer mehr an den Rand der Überlebensfähigkeit gedrängt. Wir beten ganz besonders jetzt auch in dieser Stunde für all diese Menschen, die jetzt schon wissen, dass sie im Winter kaum mehr ihre Wohnung heizen können, weil sie den Preis fürs Gas und vermutlich auch zunehmend den Preis fürs Strom, fürs Wasser und andere Dinge, für die Lebensmittel, die auch teurer werden, kaum noch bezahlen können oder jetzt schon wissen, dass sie es gar nicht bezahlen können, die gar nicht wissen, wie sie den kommenden Winter, die nächsten Monate, geschweige denn Jahre, überhaupt überleben sollen. Und das in unserem eigentlich so reichen, wirtschaftlich so starken Land, das von finsteren Mächten absichtlich zugrunde gerichtet und verwüstet wird, in unsagbar menschenverachtender, satanischer Weise. Wir können es nur dir anbefehlen, dass du dich erbarmst, müssen aber auch bekennen, die wir mit zu diesem Volk gehören, wir sind als Volk selber mit dran schuld. Wir haben es durch unsere Gottlosigkeit, durch das Abwenden von dir, dieses Gericht, das jetzt über uns kommt, selber heraufgeführt. Denn du gibst uns die Herrschenden, die wir als Volk verdient haben, als Zuchtrute von dir. Und können doch nur bitten, dass in unserem Volk doch noch manche begreifen, was abgeht, und dass es eben auch nur vordergründig die Herrschenden sind, die dieses Böse über uns bringen. Letztlich ist es unsere eigene Sünde, unser Ungehorsam, unsere Gottlosigkeit, die dieses Böse über uns gebracht hat. Und deshalb auch alle politischen Maßnahmen und Aktionen nur ganz wenig bringen können. Die wirkliche Wende der Not kann nur in der Hinwendung zu dir liegen, dem Allmächtigen, dem himmlischen Vater. Und auch wenn die Zeit schon weit vorangeschritten ist, du kannst es noch mal schenken, dass Menschen umkehren, sich dir öffnen und vielleicht auch die Not über unserem Staat, über unserem Volk und Vaterland noch mal gelindert wird. Wir können dich nur von Herzen drum bitten und dass du gleichzeitig dein Kommen beschleunigst und uns bis dahin in der Gemeinschaft mit dir erhältst. Allem Bösen, aller Not zum Trotz, im Vertrauen auf dich bleiben und nicht nachlassen und wissen, auch die Frau, die du in die Wüste geführt hast, um sie dort in Sicherheit zu bringen, dort, wo kein Wasser normalerweise ist, kein Brot zum Leben, auch da, wo uns die Ressourcen möglicherweise ausgehen, da sind deine Ressourcen unerschöpflich. Und da wirst du die deinen auch durchbringen, auf welche Weise auch immer. Wir brauchen täglich mehr in diesen Tagen das felsenfeste Vertrauen auf dich, das sich durch nichts und niemand erschüttern lässt. Das schenke uns durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort und auch durch die Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig stärken, trösten und aufrichten dürfen. Dafür sei dir Lob und Dank. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.